Der Titel des heutigen Abends lautet: Warum Demokraten, Nationaldemokraten vielleicht verbieten, aber nicht kritisieren können. Es geht um die NPD. Eine Partei, die seit einiger Zeit Wahlerfolge hat, in Sachsen über 10%. Und die erste und wichtigste Stellungnahme der regierenden Demokraten auf diesen Erfolg war von Otto Schily, dem Innenminister, der gemeint hat, das ist eine Partei, diese NPD, die eindeutig antisemitisch ist, die muss man verbieten. Diese Stellungnahme, gleichgültig wie man zur NPD steht, finde ich deswegen aufschlussreich, weil jemand, der so loslegt, offenbar gar nicht davon ausgeht, dass mitten in einer aufgeklärten Demokratie von gut gebildeten Bürgern kein Mensch auf die Idee kommt, eine antisemitische Partei zu wählen. Nein, das muss man bei uns offenbar verbieten, meint der Mann. Da scheint es also unter den aufgeklärten demokratischen Bürgern irgendein Gedankengut zu geben, das eine gewisse Verbindung hat zu den Rechtsauslegern der NPD. Und wer auf den großen Sozialdemonstrationen unterwegs war, zu Hartz IV, der ist mit merkwürdigen Szenen mitunter konfrontiert worden. Da haben neben linken und sozialkritischen Menschen NPDler mitdemonstriert gegen Hartz IV. Und die linken Gruppen waren etwas peinlich berührt, aber auch in einer Verlegenheit, weil sie sich die räumliche Nähe zur NPD auf ein und derselben Demonstration nicht erklären konnten. Sie war ihnen unangenehm. Was den Standpunkt der regierenden Demokraten angeht, eine Verbotsdiskussion anzuzetteln, so zeugt die also davon, dass es keiner der Demokraten für nötig hält, mit einer guten Kritik diese Partei in Misskredit zu bringen. Man liest zwar täglich Aufrufe, gestern vom Bundespräsidenten, dass es eine Auseinandersetzung mit dem Rechtsextremismus braucht. Aber der Aufruf zur Auseinandersetzung ist bereits die Auseinandersetzung. Dann folgt nur noch ein weißes Blatt. Stattdessen in den Zeitungen, wie gesagt, eine Verbotsdiskussion, mit der regierende Demokraten immerhin zu Protokoll geben, dass sie ihre Machtbefugnisse gegen Auffassungen, die sie störend finden, ungefähr so totalitär auslegen und anwenden, wie das die NPDler gern tun würden und erst noch anstreben. Deswegen will ich heute Abend in meinem ersten Kapitel nachholen, was alle versprechen, aber nie tun. Eine Kritik der NPD. Was hat sie für Forderungen, für Kritiken und Ziele? Was lässt sich dagegen einwenden? In einem zweiten Abschnitt will ich beleuchten, wie die Demokraten zu den Maßstäben und Zielen, mit denen diese Partei operiert und Erfolg hat, steht. Und in einem dritten schließlich eingehen auf die wehrhafte Demokratie und ihre Art, sich mit dieser abweichenden Meinung von ganz rechts auseinanderzusetzen. Da werde ich Bezug nehmen auf die aktuellen Streitereien um das Gedenken in Dresden, den Aufmarsch in Berlin und Ähnliches. Die NPD hat sich mit folgendem Statement zur Agenda 2010 geäußert. Zum 1. Januar 2005 findet der größte soziale Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte statt. Mit der Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe zum Arbeitslosengeld II werden Arbeitslose zu Sozialhilfeempfängern gemacht und systematisch in die Armut getrieben. knallhart werden untertariflich bezahlte Arbeitslose, die sich an jedem Ort zu jedem Preis verkaufen müssen, gegen die noch in Lohn und Brot stehenden Erwerbstätigen ausgespielt. Bis hierher bin ich dem Vortrag aufmerksam gefolgt und dachte mir, wer das ernst meint, der ruft ja jetzt wohl zum Lohnkampf oder zum Generalstreik auf, zu irgendeiner Art von Opposition, die sich gegen diese Verarmung wendet. Der Satz, mit dem dieses Pamphlet fortfährt, lautet: Wir fordern die Rückführung der hier lebenden Ausländer in ihre Heimat. Jeder beschäftigte Ausländer, der nach Hause geht, macht einen Arbeitsplatz für Deutsche frei. Jeder ausländische Sozialhilfeempfänger, der geht, liegt nicht uns auf der Tasche. Es gibt Billiglöhner in Deutschland, auf die die NPD sich bezieht. Es gibt Leute, die ausgemustert worden sind aus der Lohnarbeit und jetzt mit 345 Euro mit diesem Arbeitslosengeld 2 zurechtkommen müssen. Wenn ich diese soziale Lage betrachte, dann folgt daraus, dass ein deutscher Niedriglohnempfänger fast alles gemeinsam hat mit seinem türkischen Kollegen, der einen ähnlichen niedrigen Lohn bezieht. Ein deutscher Sozialhilfeempfänger, der auf ALG 2 gesetzt wird, der teilt das soziale Los eines ausländischen Sozialhilfeempfängers. Und wenn man schon, aus welchen Gründen auch immer, so sehr für Abschiebungen ist, naja, dann müsste man vielleicht die Unternehmer abschieben, die diese niedrigen Löhne verfügen. Oder die politische Klasse, die sowas unterstützt und fordert und gesetzlich absegnet. Hier stattdessen wird gesagt, der eigentliche Täter, der schuld ist an dieser sozialen Misere, ist das ausländische Opfer, weil es ein ausländisches Opfer ist. Weil es auch Fremde gibt, die einen Billiglohn hier verdienen. Weil es auch ausländische Leute gibt, die ein Arbeitslosengeld beziehen. Deswegen sieht man in ihnen die Ursache für die soziale Misere. Jemand, der so argumentiert, der ist nicht mehr damit befasst, das Übel der sozialen Misere zu beseitigen. Da würde er in sozialen Kategorien weiterdenken und sich fragen, wer ist ursächlich dafür, verantwortlich dafür, dass die Löhne so niedrig sind. Die hat nicht der Ausländer, der denselben Niedriglohn bezieht, festgelegt, sondern das deutsche Unternehmen, in dem sie verdient werden. An dieser sozialen Scheidung, die einen Klassengegensatz offenbaren würde zwischen Arbeitern hier und Unternehmen dort, wird gar nicht weiter gedacht, sondern eine nationale Sortierung vorgenommen. Und die Opfer fremder Nationalität, die dasselbe miese Los teilen, beim Lohn wie beim Arbeitslosengeld, als Ursache der Lage angeprangert. Da wird ein sozialer Missstand zitiert, weil er als Beleg dienen soll für eine nationale Misere, die das wirklich Störende in den Augen der NPD ist, nämlich, dass es Überfremdung bei uns gibt, dass es Fremde hier gibt. Und dass das ein Stein des Anstoßes ist, das merkt man an den folgenden Punkten, die in einem Kurzprogramm der NPD zusammengefasst sind. Die üben nicht nur Kritik an der sozialen Lage, sondern sie sind vehemente Kritiker der Globalisierung. Die Möglichkeiten des Staates, sagen die Rechten, Einfluss auf die Wirtschaft zu nehmen, werden immer geringer. Durch die vom Parteienkartell brutal vorangetriebene Globalisierung können die Konzerne ihre Produkte überall absetzen, unabhängig von den sozialen Verhältnissen im Herstellungsland. Neben massivem Sozialabbau fördert die Globalisierung Arbeitslosigkeit und Arbeitsplatzexport. Die NPD fordert Arbeitsplätze zuerst für Deutsche, Einführung von Schutzzöllen, Entflechtung der internationalen Konzerne. Den Auftakt dieser Kritik teilen die NPDler mit gewissen Linken, die sich an der Globalisierung stören. Dass über die Grenzen verkauft wird, dass von jenseits der Grenzen eingekauft wird, das, was man Internationalisierung nennt, ist ja immerhin ein gewolltes Werk des Staates. Er hat für die Unternehmen die Grenzen geöffnet. Er will diesen Zustand, damit in seiner Wirtschaft mehr Geld verdient wird, nämlich auch Auswärtiges. Dieses Produkt staatlicher Macht deuten die als Ohnmacht. Jetzt kann er nichts mehr kontrollieren. Er wollte aber auch vieles gar nicht mehr kontrollieren. Er ist das Subjekt der Freisetzung. Soweit ist diese Denkungsart nicht nur in NPD-Kreisen zu Hause. Wo liegt der Schaden, der daraus folgt? Zwei Schäden macht die NPD dingfest. Den ersten nennt sie eine Brachlegung des deutschen Volkskörpers. Da werden durch den Import von preisgünstigen Waren Arbeitsplätze kaputt gemacht und Deutsche arbeitslos gemacht. Es gibt Arbeitslose. Und nach der anderen Seite hin, weil alles Kaufen und Verkaufen, auch Investieren, grenzüberschreitend ist, wird das Menschenmaterial davon erfasst und es kommen Billigarbeiter aus fremden Ländern hierher. Neben der Brachlegung von deutschem Volk findet auch Überfremdung durch den Import von Billigarbeitern statt. Die Maßnahmen, die Sie da als Gegenmaßnahmen anpeilen, sind Ausländer raus, Schutzzölle einführen, internationale Konzerne entflechten. Worauf zielt das? Nicht zielt diese Maßnahme darauf, eine soziale Wohltat auf diese Weise in die Welt zu bringen. Dass dann besser Geld verdient wird, dass die Löhne steigen, wenn man die Grenzen zumacht, wäre erstens nicht wahr, wird aber auch gar nicht versprochen. Wie steht es denn mit den Arbeitsplätzen, auf die Bezug genommen wird? Der Arbeitsplatz selber, überhaupt schaffen gehen zu dürfen, getrennt davon, wie viel das für den Lebensunterhalt einbringt, ist ohnehin kein erstrebenswertes Ziel. Aber wenn man es nimmt, stimmt denn wenigstens an dieser Front irgendwie die Behauptung, ja dann, wenn die Grenzen dicht gemacht werden, dann sind alle in Arbeit und Brot? Das geht schon rein arithmetisch nicht auf. Wenn man 2 Millionen Arbeitslose, die in Deutschland 2 Millionen Ausländer, die in Deutschland handgezählt werden, abschiebt bei 6 Millionen Arbeitslosen, dann bleiben unter dem Strich immer noch 4. Nicht, dass die Rechnung nicht aufgeht. Sie wird auch gar nicht angestellt. Darauf zielt die Maßnahme auch nicht. Es ist weder eine soziale Wohltat in Sachen Lohn, noch eine in Sachen Arbeitsplatzbeschaffung, behauptet oder versprochen. Das, was das zweite Besondere an dieser Maßnahme ist, wieder negativ, worauf sie nicht zielt, es ist auch keine Wohltat für die Kapitalisten gemeint. Es wird nicht versprochen, dass, wenn man Schutzzölle einführt, internationale Konzerne zerlegt, so es überhaupt geht, und ausländische Anteile isoliert werden können, die man dann expediert. Es wird gar nicht versprochen, dass bei diesen Maßnahmen deutsche Bilanzen besser ausfallen, dass mehr Wachstum herumkommt. Die Rechnung ist sogar dezidiert unkapitalistisch. Grenzen dicht zu machen gegen Importe, das bedeutet immerhin für die hiesige Industrie, viele billige Waren und Maschinen, mit denen in deutschen Fabriken der Kostpreis gesenkt wird, sind nicht mehr verfügbar. Wenn andere Staaten sich mit derselben Maßnahme wehren, Schutzzölle, werden auch viele Absatzmärkte verriegelt. Und internationale Konzerne entflechten, man kann es tun. Aber ob dann die Größe und Schlagkraft der hier operierenden Unternehmen noch den Geschmack unserer Kapitalisten trifft, die ja auf allen Gebieten Weltspitze sein wollen, das ist auch zweifelhaft. Also, auch auf eine kapitalistische Optimierung des Ladens ist die Maßnahme nicht berechnet. die Grenzen abzuschotten gegen fremde Waren, fremdes Geld, fremde Arbeiter. Das Ziel, um das es wirklich geht, ist nationaler Machart. Das kapitalistische Geschäft, die schlechten Lebensverhältnisse derer, die vom Lohn leben müssen, alles das ist gebilligt für diese Partei, aber nur mit einer alles entscheidenden politischen Korrektur. Sie bestehen auf einer nationalen Abschottung dieser Wirtschaft gegen alles Fremde, gegen Waren, gegen Geld, das von auswärts kommt und gegen vor allen Dingen Fremdarbeiter. Weil sie der Auffassung sind, so würde das Wesentliche, um das es einem deutschen Staat zu gehen hat, geschützt. Die völkische Ressource, das Volk, wird vor Brachliegung und Überfremdung bewahrt. Und wer Überfremdung sagt, der benutzt schon ein aufschlussreiches Wort. Überfremdung, wo liegt eigentlich der Schaden? Wer Überfremdung sagt, der behauptet gar nicht mehr, dass Fremde macht einen Schaden. Der sagt, das Fremde ist der Schaden. Das unterstreichen Sie mit Ihrer dritten Kritik, die Sie vortragen an der multikulturellen Gesellschaft. In Ihrem Programm heißt die Überschrift Volksgemeinschaft statt Multikulti-Wahn. Die Volksgemeinschaft in der BRD wurde planmäßig zerstört. An ihre Stelle trat eine zunehmend multikulturelle Ansammlung von Individuen, die egoistische Ziele verfolgen. Jetzt kommt ein Passus, den lese ich vor, aber mir hat er sich erst später im Nachhinein beim Nachdenken erschlossen. 4 Millionen Alkoholiker und 1 Million Medikamentenabhängige versuchen, der Vereinsamung und Perspektivlosigkeit durch Rauschgiftkonsum zu entgehen. Die NPD fordert Schluss mit der Zerstörung der Gemeinschaft, Stärkung von Familie und Brauchtum, Einwanderungsstopp und Ausländerrückführung. Es ist offenkundig, das Volk wird hier sehr verehrt und als schützenswertes Gut betrachtet. Der Egoismus gilt als das böse Gegenbild. Und auf diese Stellungnahme zu diesen beiden Begriffen hat die NPD gar kein Copyright. Das ist gutes demokratisches Denken. Das Volk, um das es hier geht, ist deswegen ein wenig erläuterungsbedürftig. Die gegensätzlichen Interessen, mit denen die Menschen sich hierzulande um ihren Gelderwerb mühen, ob sie das als Arbeitnehmer tun oder als Unternehmer, ob als Mieter oder Vermieter, die werden für unerheblich erachtet, wenn die Leute zu einem Volk zusammengeschlossen werden. Und sie werden es gar nicht als Akt des freien Diskutierens und Beschließens, sondern durch einen Gewaltakt, durch einen Staat, der allen Menschen, die unter seiner Hoheit leben, sagt, du bist ein Deutscher, du gehörst zu mir und das mache ich klar durch den Pass, den ich dir in die Hand drücke. Das ist also ein hoheitlicher Akt, Volk zu sein. Den Pass hat man, wenn man hier geboren wird. Die, die diesem Akt unterliegen, die schließen sich in aller Regel diesem vom Staat verhängten Gewaltakt mit einem positiven Bewusstsein an und sagen, ja, wir gehören wirklich zusammen. Alle Gegensätze, die uns täglich trennen, bei Opel die Streitereien zwischen Bandarbeitern und Management, bei Karstadt zwischen den Frauen, die für wenig Geld arbeiten müssen und den Leuten, die den Laden da kommandieren. Das zählt nichts. Wir gehören zusammen, insofern wir Deutsche sind. Da werden die materiellen Interessen und die Gegensätze, die im Wirtschaftsleben daraus hervorgehen, für belanglos erklärt. Das Wesentliche, das die Leute eint, ist, Deutsche zu sein. Und die schaffen es am Tag in der Fabrik, sich zu streiten, die Arbeiter mit dem Management, und am Abend sitzen sie vor demselben Fernseher und brüllen Deutschland vor. Dass es wirkliche Gegensätze in der Welt dieser Volksgenossen gibt, das wird gar nicht verschwiegen. Wenn irgendwo eine Entlassung fabriziert wird, jetzt bei der Deutschen Bank, 6000 Leute, dann hört man oft das Urteil, ob das nicht aus einer überzogenen Profitgier kommt. Es gibt auch bei kleinen Leuten manchmal Schimpfe. Wenn die Rentner sich ihre Kürzungen nicht gefallen lassen wollen, dann wird denen gesagt, das ist aber überzogenes Besitzstanddenken, wenn ihr eure Ansprüche nicht hergebt. Und da merkt man, die materiellen Interessen, die da im Spiel sind, die werden zur Kenntnis genommen als übertriebener Egoismus, der die nationale Eintracht stört, aber nicht stören müsste, wenn sich die Egoisten zügeln und zurücknehmen. Diese Volksgemeinschaft, in der die Leute sich zusammenschließen, wir sind Deutsche, die ist nach außen hin betrachtet der Ausschluss aller anderen. Wir, die zusammengehören, haben damit automatisch alle, die nicht hierher gehören, geistig zu dem gemacht, was sie sind, Ausländer. Und sie werden auch sauber geschieden, die Inländer und die Ausländer, durch einen staatlichen Gewaltakt. Es gibt eine Grenze, bis zu der die staatliche Macht reicht. Jeder, der unter dieser Hoheit lebt, hat einen Pass, die anderen haben einen anderen Pass. Und da darf man nicht einfach die Grenzen wechseln. Da gibt es ein Ausländerrecht, das vorschreibt, wer das darf, wie lange er es darf und so fort. Diese rechtliche Trennung, die die staatliche Gewalt vollzieht zwischen In- und Ausländern, die wird von den Mitgliedern eines Volkes in aller Regel auch noch moralisch untermauert. Da gibt es einen Gemeinsinn der Eingeborenen, und von denen, die von außen kommen und hier arbeiten wollen, da weiß man, so wie es bei der NPD anklingt, das sind eigentlich Egoisten. Die kommen hierher, nicht weil sie hierher gehören, sondern wegen einer kleinlichen wirtschaftlichen Berechnung, wegen ihres Vorteilsdenkens. Und Volksgenossen, die sich zu diesem Volkskörper bekennen, weil sie das für eine ehrenwerte Sache halten, die halten auch dieses Urteil aufrecht bei den elendesten Kreaturen, die es gibt. Selbst wenn Leute aus Afrika hergeschwemmt werden, die einfach nur abhauen, weil sie nichts zu beißen haben, die heißen Wirtschaftsflüchtlinge. Dahergelaufen ist im Deutschen moderner zugereist, ist auch nicht koscher. Ein Dahergelaufener ist einer, ja, der ist dahergelaufen, obwohl er nicht hierher gehört, aber er tut es trotzdem. Gehören tut sich das eigentlich nicht. Das ist polemisch. So, bis hierher ist das falsche Gedankengut, das jedem Demokraten heilig ist. Jetzt erst kommt ein Unterschied zum Tragen, der die besondere Weise betrifft, wie die NPD über eben dieses von mir skizzierte Volk denkt. Jeder Demokrat steht auf dem Standpunkt, die verschiedenen gegensätzlichen Interessen, die es in der Konkurrenz des Wirtschaftslebens gibt, der eine wird Schlosser, der andere wird Banker, der eine vermietet Häuser, der andere muss eine Wohnung mieten, das ist anerkannt, das soll so sein. Die bürgerlichen gegensätzlichen Interessen sind anerkannt, aber um den Preis, dass sie sich mäßigen und eine über ihnen stehende Gewalt, den Staat, anerkennen und sich daran beschränken und sich zu diesem Staat als zusammengehörige Volksgemeinschaft bekennen, da ist die Zugehörigkeit zum Volk ein sehr entscheidender, aber Zusatz zu den im bürgerlichen Leben anerkannten wirtschaftlichen Interessen, denen die Leute nachgehen und denen sie auch nachgehen sollen. Die NPD geht über diese demokratische Sicht der Dinge hinaus. Die will das Volksein, Deutscher sein, nicht ein Zusatz zu den anerkannten wirtschaftlichen Interessen der Menschen wird, sondern dass er das Interesse selber sei. Deutsch sein ist das Wesentliche dieser Leute und macht ihre Natur aus. Deswegen sind sie sich so sicher, dass die deutsche Natur beschädigt wird, wenn fremde Natur hinzutritt. Das von mir vorgelesene Belegstück, Deutsche werden Alkoholiker in einer multikulturellen Gesellschaft, 4 Millionen greifen zur Flasche, 1 Million sind medikamentenabhängig. Ja, wie haben die sich das zusammengedacht? Die wollen sagen, dass Überfremdung nicht einen Schaden macht, sondern der Schaden ist. Und den kann man sehen, und zwar daran, dass eine deutsche Volksnatur, wenn sie nicht von ihren Artgenossen umgeben ist, darüber so haltlos wird, dass sie Zuflucht im Rausch sucht und der Körper verfällt. So denken Sie, ein Deutscher tritt vor die Tür in Kreuzberg, ist nicht von seinen Currybuden umzingelt, sondern von Dönerständen. Darüber ist er so entsetzt, entwurzelt, dass er Zuflucht beim Alkohol nimmt. Weil Überfremdung nicht Schaden macht, sondern Schaden ist, haben Sie das Bedürfnis, den Schaden aber auch zu materialisieren und zu zeigen. Und dieses Bedürfnis führt auf eine Konstruktion, von der man ja nun einmal sagen muss, ein bisschen weltfremd klingt sie schon, oder? Dass die Leute deswegen zur Flasche greifen, weil sie nebenan in Kreuzberg die multikulturellen Mitglieder mit Dönerbuden sehen. Ich weiß nicht, ob es vorkommt. Ich weiß bloß, dass auf deutschen Volksfesten ja auch nicht Früchtetee getrunken wird. Der entscheidende Fortgang ist also, dass sie das, was erst ein staatlicher Zugriff aus den Menschen macht, Deutsche zu sein, zu ihrer eigentlichen und wesentlichen Natur erklären, die dann beschädigt ist, wenn sie durch eine fremde Natur, durch ihre pure Präsenz auf unserem Boden unterhöhlt, untergraben wird. Die importieren einen Egoismus der Individuen, sagen die NPDler. Was umgekehrt heißt, welches Urteil sie über das Kollektivvolk haben. Wenn die Fremden den Egoismus importieren, sie kommen aus Berechnungen her, sie wollen Geld verdienen, dann ist offenbar ihr Urteil über das hiesige Volkskollektiv, dass es uneigennützig statt eigennützig ist, dass es dienstbar statt berechnend ist und dass das ihre völkische Natur ist. Anders gesagt, wer sich so das Volk zurechtlegt wie die NPD in diesem Zitat, der hat einen Anspruch an Leute, die sich als dienstwillige Ressource aufführen sollen. So ausgedrückt, wie wenn es ihre eigentliche und wesentliche Natureigenschaft wäre. Und das meint er so ernst, dass er dafür plädiert, nicht nur die Ausländer rauszuwerfen, denn die kommen aus Berechnung, die sind egoistisch angekränkelt, sondern diesen völkischen Naturrohstoff, den er vor Augen hat, hier zu produzieren. Kinderproduktion ist die Fortsetzung des Entfernens der Ausländer von deutschem Boden. Das war die Kritik an der multikulturellen Gesellschaft. Ja.
Ich finde es sehr wichtig, du hast es eingestiegen mit der sozialen Frage. Du hast da dieses Zitat zuvor gelesen, wo sie erstmal lauter Schädigungen sind, nennen sie ja tatsächlich Staatsbürger. Und hast dann so weitergemacht, dann steht es erst ein Widerspruch dazu, wenn sie weitermachen mit dem Multikulti und dass die Ausländer rauslösen. Bloß jetzt rückwärts von dem, wo du jetzt gelandet bist, musst du sagen, das sind doch die, das ganze Urteil, was die über was als soziale Schädigung stattfindet, war von Anfang an nichts anderes. Die haben doch gar nichts gegen Armut, die haben was für Arbeitsplätze. Der Deutsche muss dienstbar sein, also braucht einen Arbeitsplatz. Letztlich löst sich all das, was die an materiellen Schäden auflisten, doch immer nur aus, denen sind die Gelegenheiten zum Arbeiten genommen worden. Das wird dann illustriert, dass sie dann auch noch arm sind. Aber also einfach nur, damit es kein Missverständnis gibt. Die gehen nicht von irgendeiner richtigen Kritik aus und landen dann bei was verkehrt und dann deren ganze Diagnosen der Schädigung jetzt, von dem, wie du es aufgelöst hast, geht schon los. Und das Volk sollte für nichts dienstbar sein. Was hat ein Deutscher verdient? Ein Arbeitsplatz und sonst nichts.
Kein Einwand dagegen. Auf sowas will ich hin. Aber das ist auch nur die halbe Miete, weil es gibt noch einen Punkt zu erläutern. Warum nämlich dieser Nationalismus sich an dieser Front bei den sozial Schwachen so gut einklinken kann. Ja, das möchte ich noch für einen Moment mir mal aufheben. Kein Einwand gegen dich, aber das ist noch ein Punkt, der offen steht und erläutert werden soll. Wie dieses Gedankengut völkischer Art im Sozialprotest sich festkrallt und heimisch weiß und da meint, seine bevorzugten Ansprechpartner zu finden. Okay. Dritter Punkt, der mitunter Befremden auslöst, ist die Kritik der NPD am US-Imperialismus. Die USA, heißt es unter der Überschrift Frieden für Deutschland statt US-Kriege. Die USA führen weltweit Kriege zur Durchsetzung der Interessen der US-Wirtschaft. Das Schröder-Regime unterstützt die USA bei der Führung von Angriffskriegen mit Geld und Rüstung und deutschen Soldaten. Auch Stoiber wird daran nichts ändern. Die NPD fordert Abzug aller fremden Truppen aus der BRD, Austritt aus der NATO. Deutschland muss ein freies Land werden und darf nicht länger US-Kolonie sein. Und dann heißt es noch in einem Flugblatt der NPD, in dem das aufgegriffen wird, sie unterstützen alle Völker dieser Welt in ihrem antiimperialistischen Kampf. Eine Kritik der Rechtsausleger am US-Imperialismus. Sie gilt, um es wieder abzugrenzen von anderen Kritiken, die es ja auch gibt an diesem Gegenstand. Sie gilt nicht den wirklichen Zwecken, für die dieser Imperialismus agiert und meint nicht die Wirkungen, die daran, nach meiner Auffassung, die kritikablen sind. Da wird Gewalt über die Grenzen hinaus eingesetzt. Ja, für die US-Wirtschaft kann man gelten lassen und für die Durchsetzung der US-Gewalt. Und die Wirkung davon ist die Beschädigung von Menschen, die Blutbäder, die sie anrichten im Irak und sonst wo. Diese Art, über denselben Gegenstand zu reden, den US-Imperialismus, hat ganz andere Opfer im Auge. Das erste prominente Opfer, das die NPD im Auge hat, wenn sie US-Imperialismus sagt, sind nicht die Leute, die ins Gras beißen, sondern der deutsche Staat. Und zwar deswegen, weil er untergeordnet ist, unter Bevormundung leidet, nach der Pfeife der USA tanzen muss. Das ist das erste Opfer. Das zweite Opfer sind Völker. Aber nicht einfach in der Eigenschaft, dass die Leute, die dort als Volk unterwegs sind, beschädigt werden, sondern dass die völkische Identität, zu der die sich bekannt haben, also ihr per Gewalt erzeugter politischer Zusammenschluss, zu dem sie sich auch noch positiv bekennen, dass der beschädigt wird. Da denken Sie daran, dass die Amerikaner, wenn sie nach Saudi-Arabien gehen oder nach Irak, ihre Miniröcke einschleppen, Cola-Automaten aufstellen, Kaugummis verteilen, also alles das, was die drüben, die arabischen Völkerschaften, als den Inbegriff ihres Volkstums betrachten, zersetzen. Es ist interessant, dass dieselben Leute, die hier als Feinde der Multikulti-Gesellschaft auftreten, die hier was haben gegen die Dönerbudenbesitzer, gegen die Islamisten, die hier rumlaufen, sich jenseits der Grenze zu denen, sofern sie sich als Volk aufführen, positiv bekennen und sagen, als Volk haben sie etwas an sich, das dem, was wir für den Inbegriff des wahren Menschentums halten, gleichkommt. So wie der Schönhuber von den Republikanern, wer sich erinnert, immer in Talkshows feixend gesagt hat, er hat überhaupt nichts gegen die Türken. Er fährt auch in die Türkei und macht dort Urlaub. Und das ist ein sehr patentes Volk, wenn man sie bei sich daheim unter Verschluss hält. Was der also achtet an den anderen, ist nicht ihre Interessen, das, was sie vom Leben haben wollen, vielleicht auch nicht kriegen. Was der an denen achtet, ist die politische Abstraktion, die sie von ihren Interessen vollziehen, indem sie sich zum Volk zusammenschließen. Der achtet an ihnen also das, was er von den hiesigen Volksgenossen verlangt. Pfeift auf Interessen, denkt euch als Material des Staates und seid Volk. Er achtet an denen also das Gleichartige. Und das hebt überhaupt nicht den Standpunkt auf, dass sie viele Völker auch niedrig finden. Gleichartig heißt nämlich noch lange nicht gleichwertig. So jemand kann also mit diesem völkischen Gedankengut glatt zu einer Anti-Busch-Demonstration in Mainz aufrufen und die Linken vollends verwirren. Er hat was gegen Busch, er hat was gegen den US-Imperialismus. Aber eben diese schäbige, jetzt haben wir unter dem Strich aus dem Parteiprogramm der NPD eine Kurzfassung, die sich jeder im Internet abholen kann, 3 Kernforderungen. Deutschland braucht eine dem Nationalen verpflichtete Wirtschaft. Deutschland braucht einen Schutz des Volkskörpers gegen alles Fremde. Und Deutschland muss ein starker, souveräner Staat sein, der die US-Vormundschaft endgültig abschüttelt. Und warum hat Deutschland nicht, was es braucht, fragen sich die NPDler. Und ihre Antwort ist ganz schlicht die, weil dieses Deutschland von verantwortungslosen, korrupten Politikern regiert wird, die sich von E.ON, RWE und wie sie alle heißen, bezahlen lassen, statt sich für die Sache der Nation anzustrengen. Also fühlt sich die NPD berechtigt und berufen, die nationale Sache, die von den geldgierigen, egoistischen Politikern verraten wird, in die eigene Hand zu nehmen und entwirft ein Drei-Säulen-Modell, nennt sie das. Sie führen den Kampf um die Köpfe, um die Straße und um die Parlamente. Ja, dass sie den Kampf um die Köpfe führen, das ist klar. Man muss die Leute agitieren und gewinnen. Diese Partei ist noch nicht oben, die will nach oben. Die Straße. Warum ist die Straße für die interessant? Das hat einerseits das Moment an sich, dass sie mal in multikulturellen Vierteln für klare Verhältnisse sorgen und, wie Sie sagen, ausländerfreie Zonen zusammenprügeln. Das hat die andere Seite, dass sie sogenannte Kameradschaften organisieren. Darunter kann man sich so Jugendfreizeitheime vorstellen, wo sich die Leute in ihrer Gesinnung zusammenschließen, diese Gesinnung leben, sich ihre Parkas mit schwarz-rot-goldenen Wimpeln anziehen, die entsprechende Musikkultur dazu auflegen. Also kurzum, sich und anderen beweisen, dass sie es praktisch ernst meinen mit der nationalen Sache, die anderen immer nur in den Mund führen, die sich ins Parlament wählen lassen, ihre Diäten kassieren und jede Leistung für die Nation schuldig bleiben. Das hat immerhin dazu geführt, dass sie damit, nicht nur damit, aber auch damit, so viele nationalistische Wählerstimmen bekommen haben, dass sie mit zweistelligen Ergebnissen in den Parlamenten einrücken und so, dass ihre Kalkulation die Demokraten Stück für Stück, klein angefangen von den Schalthebeln der Macht, ein wenig wegdrängen. So, das sind die wesentlichen Maßstäbe und die Ziele, mit denen diese Partei antritt. Damit stößt sie auf die Demokraten, die dem Schauspiel beiwohnen. Und die Frage, die ich im zweiten Akt behandeln will, ist, wie stellen sich eigentlich die regierenden Demokraten zu den Forderungen der NPD, zu den Zielen, die sie wertvoll findet, zu den Maßstäben, die sie einklagen. Die Demokraten, die, ob sie in Amt und Würden sind oder bloß als Journalisten unterwegs sind, die geben sich zunächst einmal alle gleichermaßen fassungslos und streuen über diese Partei das Urteil, das seien Ewiggestrige, die in die heile Welt der Demokratie einbrechen und da überhaupt nicht hingehören. Dagegen möchte ich mal umgekehrt sagen, dass die NPDler Ewig-Heutige sind. Die Maßstäbe, die diese Partei vertritt, die stehen in der Demokratie sehr hoch im Kurs. Die werden da sogar verehrt, auch wenn sie dort anders praktiziert werden. Wenn ein NPDler, um den ersten Maßstab aufzugreifen, auf einer national dienlichen Wirtschaft besteht, dann wird er damit auf keinerlei Ablehnung stoßen bei irgendeinem Demokraten. Auch die stehen auf dem Standpunkt, dass nicht die Konzerne statt der Nation verdienen sollen. Die stehen auf dem Standpunkt, dass die Nation durch die Konzerne verdienen will. Sie wollen ein Wachstum organisieren, am Ende eine starke Währung davon erhalten, einen soliden Haushalt, der sich mit Geld füllt und der sich ein starkes Militär leisten kann. Und weil sie das wollen, deswegen sind sie gegen die Abschottung des nationalen Wirtschaftsraums, den die NPD verlangt. Sie sind umgekehrt für die Freisetzung des Kapitals. Das soll sich alles, was profitlich ist oder zu Geschäft machen lässt, krallen. Und der Staat öffnet diesen Unternehmungen dafür die Grenzen und reißt nationale Schranken ein. Deswegen gibt es grenzüberschreitendes Kaufen und Verkaufen, weil die ganze Welt als Geldquelle des Geschäfts erschlossen werden soll. Und dafür ist die Potenz der hier auf diesem Standpunkt ansässigen Unternehmen wichtig. Je größer die Kapitale hier auf deutschem Boden, umso mehr Wucht haben sie in dieser weltweiten Konkurrenz ums Geld verdienen und Geld anlegen einzubringen. Und da stehen Demokraten auf dem Standpunkt, alles, was der Profit dafür für notwendig erachtet, das soll sein. Dass also Arbeitslose produziert werden, weil Unternehmen rationalisieren und in moderner Technologie Lohnkosten überflüssig machen, das ist im Programm und akzeptiert, ja, Arbeitslose sind notwendig. Aber nicht so, wie NPDler das den Demokraten vorwerfen. Nicht, weil sie sich nicht um diesen Volkskörper kümmern täten, nehmen sie das hin. Es ist der notwendige Preis des freigesetzten Kapitals, das für seinen Gewinn Lohnkosten überflüssig machen darf. Arbeitslose sind notwendig, aber ein Mehr an Arbeit ist jedem Demokraten ein Herzensanliegen. Ein Mehr an Arbeit ist auch für ihn deswegen erstrebenswert. Nicht, damit die Leute es zum Leben haben. Da fordern sie ja gerade, Niedriglohn muss es sein. Aber ein Mehr an Arbeit liegt auch ihm am Herzen, weil jeder Arbeitsplatz Geldwachstum produziert, Steuereinnahmen anhebt und so fort. Auf dem CDU-Parteitag hat sich die Frau Merkel mit der Parole hervorgetan, 5 Millionen Arbeitslose sind unpatriotisch. Sie meint also, Arbeitsplätze müssen her. Aber, und da liegt der Dissens zwischen den Demokraten und Nationaldemokraten, diese Arbeitsplätze, die her müssen, sollen rentable Arbeitsplätze sein. Also solche, die das Geschäft aus seiner eigenen freien Kalkulation heraus als lohnend empfindet, deswegen einrichtet und nicht quasi per staatlichem Dekret als Arbeitsdienst oder sonst wie gegen den Profit. Dafür, um den Standort attraktiv zu machen, werden die Arbeiter in Deutschland mit dieser Agenda 2010 heftig verarmt, damit der deutsche Aufstieg funktioniert. Schutz des Volkskörpers, der zweite Maßstab, mit dem die Nationaldemokraten polemisch auftreten gegen die Demokratie. Schutz des Volkskörpers gegen Fremde. Auch das steht ganz hoch im Kurs in der Demokratie. Und zwar gerade im Zeitalter der Globalisierung. Die Staaten haben sich dazu bekannt, dass sie ihrem Geschäftsleben alle Grenzen dieser Welt öffnen wollen. Internationalisierung. Und jetzt wechselt, damit das Geldverdienen weltweit funktioniert, täglich alles die Grenzen. Waren kommen herein, Waren gehen raus. Maschinen ebenso, rein, raus. Geld strömt raus, kommt rein. Selbst Arbeitsleute kommen herein, gehen raus. Alles das wechselt im Zeitalter der Globalisierung die Grenzen. Bei einer Maschine fragt kein Schwanz, was ist das Herkunftsland? Aber beim Arbeiter fragt jeder, zuallererst der Staat, was ist das Herkunftsland? Da besteht er sehr darauf, den Unterschied zwischen Inländern und Ausländern nicht zu verwischen. die Scheidung in Inländer, die hierher gehören, die dem deutschen Staat unterstehen, die für ihn Steuern zahlen, Militärdienst leisten und den ganzen Rest, der nicht hierher gehört, bleibt auch für einen demokratischen Staat, der die Globalisierung macht, fundamental. Und zwar deswegen, weil dieses Volk, auf das er Zugriff nimmt, der Rohstoff der Nation schlechthin ist, von dem alles andere abhängt. Was an wirtschaftlicher, was an politischer, was an militärischer Macht geht, das hängt von diesem Stoff ab. Deswegen muss man auf ihn den Daumen legen, die muss man sich verpflichten, von anderen scheiden, über die man gar nicht ein Kommando wirklich hat, weil sie einem anderen Staat gehören, die aber trotzdem auf dem eigenen Boden aktiv werden und Geld verdienen wollen. Das gehört sich sauber getrennt. Und die Demokraten bekennen sich auch einerseits sehr polemisch zu dieser Trennung bis in die Diktion hinein. Also auch die beherrschen das Vokabular, das man bei den Rechten mitunter findet. Unvergessen der Standpunkt von Stoiber, der gemeint hat, eine durchmischte und durchraste Gesellschaft ist ihm ein Gräuel. Das soll nicht sein. Der Mann, der jetzt in Nordrhein-Westfalen die Wahlen gewinnen will, dieser Rüttgers, der hat gegen die Green Card für PC-Ingenieure aus Indien gewettert mit dem Standpunkt Kinder statt Inder. Und das Multikulti gescheitert ist, hört man ja, seitdem dieser Van Gogh erledigt worden ist in Holland, von allen Parteien. Da kommt es also sehr auf die Trennung an zwischen unser Volk, Fremdvolk, das nicht hierher gehört. Bloß die demokratischen Parteien, die eben diese scharfe Scheidung machen, die haben einen Grund, diese Scheidung zu relativieren, nämlich ein ökonomisches Nutzenkalkül, bisweilen auch ein politisches, ihrer Nation. Ein ökonomisches Nutzenkalkül relativiert diese politisch gewollte Scheidung und dann dürfen Gastarbeiter herein, wenn die Konjunktur danach verlangt. Naja, und insbesondere verlangen ja auch, muss man ja auch mal sagen, gerade die Musterexemplare deutschen Volkstums, die mit dem Geweih auf dem Kopf und mit schwarz-rot-goldenen Wimpeln am Parker Trecker fahren, die verlangen ja nach den billigen Ausländern, die bei der Obsternte helfen oder in der Kneipe für wenig Geld die Bierkrüge austragen. Bleibt noch der letzte Maßstab. Deutsche Souveränität, klagt die NPD ein, muss endgültig die US-Dominanz überwinden. Ja, was denkt ihr, wie darauf ein deutscher Außenminister antwortet, wenn die Kamera nicht läuft? Das ist doch das Ziel deutscher Außenpolitik seit, sagen wir mal, 10 Jahren. Sie drücken das vornehmer aus und sagen, sie möchten auf ihre gewachsene Verantwortung verweisen. Das ist politisch der Euphemismus für, wir haben mehr Macht seit der Wiedervereinigung. Wir haben eine gewachsene Verantwortung, sagt ein Verteidigungsminister, und verteidigen ab sofort unsere Belange am Hindukusch. Aber nicht im Irak, jedenfalls nicht auf fremden Befehl. Da merkt man, dass das Leute sind, die gegen den Einsatz des militärischen Außen, gegen den Zuwachs nationaler Größe rein gar nichts haben, umgekehrt, sie das anstreben, was die NPD fordert. Allerdings auch dies wieder mit einem Unterschied zu den Prinzipien und Forderungen der Nationaldemokraten. Diese Emanzipation deutscher Macht, ihr Aufstieg zu außenpolitischer Handlungsfreiheit, der geht jedenfalls einstweilen, nicht ohne den Bezug auf die etablierten Bündnisse, in denen die Amerikaner tonangebend sind. Die Emanzipation, das Abschütteln der US-Dominanz muss einstweilen unter Einschluss der NATO, in der die USA dominant sind, passieren und nicht ohne. Zu einem anderen Weg reicht nämlich die derzeitige eigene Kraft nicht. Also möchte ich mal als Fazit über diesen Punkt festhalten. Die Demokraten, die die Nationaldemokraten als ewig Gestrige zeigen, die teilen deren Maßstäbe. Eine nationaldienliche Ökonomie muss her, ein Volk muss gegen Fremdes abgeschottet werden, ein starker Staat muss sein. Aber sie verfolgen diese Maßstäbe unterschiedlich. Aber das beiden Gemeinsame, und das möchte ich jetzt mal formulieren, um Leuten eine Kritik an die Hand zu geben, die mit beiden Figuren konfrontiert sind. Das beiden Gemeinsame, das ich in diesen Unterschieden entdecke, ist das. Beide, Demokraten wie Nationaldemokraten, präsentieren einen Staat und eine Wirtschaft, die in den Menschen, die dort leben, ihre Ressource haben sollen, das Verbrauchsmittel, die Dienerschaft. Und weil sie sich in diesen Maßstäben, die sie da feiern, so sehr einig sind, ist es auch kein großes Rätsel, wie sich der polemische Titel des Abends versteht. Warum Demokraten Nationaldemokraten nicht kritisieren können. Weil Demokraten, wenn sie Nationaldemokraten kritisieren, ihnen ja glatt vorwerfen müssten, dass sie das Volk verehren, dass sie einen starken Staat wollen, dass sie auf dem nationalen Nutzen einer Wirtschaft beharren. Da müssten sie glatt, wenn sie die NPD kritisieren, ihre eigenen Maßstäbe kritisieren. Dieser Punkt, dass die Maßstäbe der NPD so verbreitet und beheimatet sind in der Demokratie, der gilt nicht nur für die regierende Abteilung, sondern das gilt auch für die kleinen Leute unten. Die sind sehr intim mit diesen Maßstäben. Da hat die NPD mit ihren Agitationserfolgen in der Demokratie ihren prächtigsten Nährboden. Da werden nämlich diese verehrenswerten Titel von Staat und Volk und nationalnützliche Ökonomie breitgetreten. Darauf beruft sich die NPD und prangert die Demokraten an, dass sie diese bei ihnen selbst hoch im Kurs stehenden Anliegen entweder nur halbherzig umsetzt oder gleich verrät. Ein Beispiel. Jetzt haben sich alle Parteien, einschließlich der Grünen, nach diesem Mordanschlag in Holland auf Van Gogh zu der Parole vorgearbeitet, Multikulti ist gescheitert. Das sind die Initiatoren dieser gedämpften Ausländerfreundlichkeit, nenne ich das jetzt mal. Ja, die NPD tritt hinzu und sagt, das haben wir von Anfang an gesagt. Ja, das ist für einen Nationalisten, der dem Spektakel beiwohnt, glaubwürdig. Dass die bürgerlichen Parteien dem Maßstab, und zwar in der exzessiven Form, wie die NPD ihn schon immer vertritt, mit ihrem jetzigen, heutigen Standpunkt recht gibt. Also gibt es Wähler von diesem Verein, und zwar nicht zu wenig. Und nichts ist weltfremder als die Frage der Wahlforscher, die nach der Wahl losgeht mit der heißen Frage, wie konnte das eigentlich passieren? Wer ist in dieser unserer Gesellschaft eigentlich anfällig für rechtes Gedankengut? Das fragen die und tun so, wie wenn sie nach einem Defekt fahnden würden, der bei Leuten vorliegen muss, die NPD wählen. Ungefähr so, wie wenn es ein quasi natürlicher Reflex wäre, demokratische Parteien zu wählen. Und wer das nicht tut, der muss irgendeine Art von Handicap an sich haben. Also wer wählt die NPD? Das erste bahnbrechende Resultat der Wahlforschung ist, die Partei der Ewiggestrigen wird nicht von 107-jährigen SS-Veteranen gewählt, damit hätten sie auch kein 2%-Ergebnis hingekriegt, sondern sie wird von jungen und besser gestellten Leuten gewählt. Rechtsanwälte, Zahnärzte, Handwerker wählen NPD. Bloß, das ist keine Frage der Schicht. Rationell ist es keine Frage der Schicht. Wer das nationale Gedankengut, das ich hier präsentiert habe, teilt, ja, der kann Zahnarzt oder Klempner sein. Für die NPD-Wahl ist das immer gut. Das ist keine Frage der Schicht. Andererseits sagen die Wahlforscher, neben den jungen Arrivierten, den bürgerlichen Abiturienten und Zahnärzten, gibt es dann doch sowas wie die große angestammte Klientel, die NPD wählt. Nämlich die sozial Schwachen. Und es wird wohl so sein, dass in den Vierteln in Sachsen, wo die NPD sogar über 20% kommt, viele Arbeitslosengeldbezieher und arme Schlucker diese Partei gewählt haben. Deswegen will ich doch noch für einen Moment, und damit komme ich auf die Intervention von vorhin zurück, dieser Frage nachgehen, ob es nicht doch irgendeinen Zusammenhang gibt zwischen sozialer Armut und dem Nationalismus, der da auf die NPD-Mühlen gelenkt wird. Das ist ja bei uns zumindest für einen Moment der Gegenstand für ein politisches Wetterleuchten gewesen. Stoiber hat sich vor kurzem hervorgetan mit dem Argument, die SPD ist schuld an der Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosen wählen die NPD. Und wenn man die Gleichung einmal durchliest, SPD gleich Arbeitslosigkeit gleich NPD, dann ist die SPD schuld an der NPD. So, die parteipolitische Berechnung daran ist klar, er will einen bürgerlichen Konkurrenten eines schlimmen Vergehens überführen und nachweisen, dass sie am Rechtsruck Schuld tragen durch eine verfehlte Arbeitsmarktpolitik. Bloß mal von dieser parteipolitischen Berechnung abgetrennt, ist kein Argument wahr. Aus dem puren Fakt, dass ein Mensch mit 500 Euro bei Schlecker abgespeist wird, aus dem puren Fakt folgt erst einmal gar nichts. Da kann sich jeder Mensch sein Urteil darüber bilden und die fallen auch sehr verschieden aus. Manche Menschen stehen auf dem Standpunkt, das kommt daher, dass der Arbeitgeber zu geldgierig ist. Manche meinen, das ist das Ergebnis einer verfehlten Wirtschaftspolitik. Ja, und wieder andere meinen, das kommt vielleicht von der Krise, dass die Löhne so heruntergehen oder von der Globalisierung. Jeder bildet sich sein Urteil und ich will sie gar nicht alle besichtigen. Aus dem Fakt folgt es nicht. Das bleibt immer noch die geistige Tat desjenigen, der in dieser Lage steckt. So gesehen also gibt es überhaupt keinen Übergang von einer sozialen Lage auf eine rechtsextreme Partei. Die Lage zwingt einem nichts auf. Da muss man schon seine eigenen Gedanken dazu bilden. Wenn man aber diese soziale Lage durch eine nationalistische Brille betrachtet, dann ergibt sich doch ein Übergang. Und den schöpft die NPD auch ab. Und dieser Übergang, den ich meine, ist der folgende. Das Volk, zu dem die Menschen gehören und zu dem sie sich, sobald und sofern sie nationalistisch gesonnen sind, gern bekennen, man ist stolz, Deutscher zu sein. Dieses Volk wird dadurch geschaffen, dass ein Staat per Gewalt Zugriff auf Menschen nimmt und sagt, du gehörst mir. Alles andere, was nicht auf seinem Hoheitsgebiet liegt, wird abgeschieden als der große Rest. Ein guter Inländer nimmt diesen staatlichen Zugriff wie den Beleg eines Vorrechts, das er genießt vor den anderen, die ausgeschieden worden sind. Das Vorrecht nämlich, ich als Deutscher darf hier sein, die anderen dürfen nicht hier sein. Und das Ausländerrecht schreibt das auch als einen Rechtstatbestand fest. Ich als Deutscher, egal wie viel Geld ich im Portemonnaie habe und was aus meinem Leben wird, ich habe eins den anderen immer voraus. Ich gehöre hierher und darf hier sein, der andere darf es nicht. Er braucht eine spezielle Erlaubnis oder sie wird ihm auch verwehrt. Er nimmt also den bloßen Tatbestand, dass er gewissermaßen staatlich beschlagnahmt wurde, ein Deutscher ist, wie den Ausweis eines Privilegs. Des Privilegs nämlich hier sein zu dürfen. Und diese Vorstellung, privilegiert zu sein, hat sich ein Material gesucht. Und zwar umso mehr, je mehr Ausländer im Zug der Globalisierung hierher gekommen sind. Dass es etwas Besonderes ist, Deutscher zu sein, privilegiert zu sein. Das haben sich diese Leute, die nationalistisch über die Lage, in der sie stecken, nachdenken, immer gern damit glaubhaft gemacht, dass sie gesagt haben, tja, die Ausländer, das sind die, die Drecksarbeit machen. Die Ausländer, das sind die, die in den Elendsquartieren hausen. Die Ausländer erkennt man an den schiefgelaufenen Absätzen. Die haben keine Aktentaschen, sondern Aldi-Tüten. Das hauseigene Fußvolk, das Deutsche, genießt also den Abstand zum fremden Strandgut in sozialen Dingen als den Ausweis seiner nationalen Privilegierung. Dass ich als Deutscher was Besonderes bin, das sehe ich an diesem sozialen Unterschied. Da gibt es einen Abstand. Ich stehe über den anderen. Die anderen stehen unter mir. Die Agenda 2010 gilt als das bahnbrechende Reformwerk des neuen Jahrtausends. Und sein Inhalt ist eine flächendeckende Verarmung des deutschen Volkes, um den deutschen Standort wettbewerbsfähiger zu machen. In dem Maße, wie diese Verarmung durchgesetzt wird und Niedriglohnsektoren üblich werden und den Menschen das Arbeitslosengeld weggenommen wird und sie auf 345 Euro Hartz IV gesetzt werden, im Maße der fortschreitenden Verarmung kommt jedem Nationalisten das Material für das Abstandsgebot abhanden. Er selber verdient genauso beschissen wie die Leute aus den Maghreb-Staaten. Wenn ein Ingenieur oder ein Meister von Daimler-Benz arbeitslos wird, nach einem Jahr sieht er genauso beschissen aus wie der kleine Sozialhilfeempfänger, der aus der Ukraine rüber gemacht hat. Aber der Rechtsstatus, ich bin doch Deutscher, ich bin doch bevorrechtigt, ich darf hier sein, die anderen eigentlich nicht, nur unter Zusatzgenehmigung. Dieser Rechtsstatus wird ja gar nicht widerrufen, er bleibt in Kraft. Sodass das Verlangen dieser nationalistischen Sicht der Dinge, ich will mein Privileg sehen, im puren Hiersein, die letzte sozialstaatliche Leistung der eigenen Nation sieht und ausgerechnet die wird ihm bestritten und geschmälert dadurch, dass die anderen Kanaker auch hier sind. Wenn der Abstand sozial nicht mehr da ist, weil alle eingeebnet werden in ihrer Armut, dann beharrt das nationalistische Verlangen, das Privileg durch Abstand sichtbar zu machen. Danach, dass die Ausländer weg müssen, weil ihr pures Hiersein das Privileg verletzt. Wer einmal auf diese nationalistische Schiene eingeschwenkt ist, der kriegt jetzt doch den Zusammenhang hin, mit zunehmender sozialer Verarmung sich nicht gegen die Subjekte seiner Armut zu wehren, sondern die kleinen nationalistischen Opfer anderer Couleur abschieben zu wollen. Da wächst im Maß der Verarmung die Ausländerfeindlichkeit, wenn man als Nationalist über sie so verkehrt nachdenkt. Das hat die NPD abgeschöpft. Und das ist übrigens die letzte Erklärung meiner Auffassung nach dafür, warum diese Burschen, ohne so langatmig drüber nachzudenken, wie ich das gerade versucht habe, ohne lang drüber nachzudenken, ganz treffsicher auf die Kopplung zweier Parolen gekommen sind. Die Kopplung der Parolen, mit denen die NPD Erfolg hatte, hießen Hartz IV, Multikulti, Schnauze voll. Es war ihnen klar, dass das zusammengehört, Hartz IV und Multikulti. Mir war es anfangs nicht so klar. Jetzt haben wir eine wehrhafte Demokratie, die sich mit diesen Erfolgen der NPD herumschlägt und die, dafür habe ich ja gerade eine Erklärung angeboten, mit ihrem Verarmungsprogramm, mit ihrer Standortsanierung durch diese Agenda 2010, was in ihrer Auffassung ein wichtiges Reformwerk ist, den Nationalismus anschiebt, der gern Rechtsausläger wählt, weil die wenigstens ernst machen mit dem Projekt, das die anderen nie in Gänze umsetzen. Alles Ausländische abschieben. Bloß, wenn deren Kritik nicht so einfach zu haben ist, dann müssten die Demokraten ja gleich ihre eigenen Maßstäbe angreifen. Hinnehmen kann man die Bagage ja auch nicht einfach. Hinnehmen der NPD-Erfolge kommt für die demokratischen Parteien nicht in Frage, denn sie stellt immerhin so etwas wie einen organisierten Angriff auf den nationalen Erfolgsweg dar, den die demokratischen Parteien verfolgen. Die wollen mit Geld und Macht durch Internationalisierung des Kapitals größer werden. dass die NPD und alles, was sie will, mit diesem Projekt der Parteien unter dem Verfassungsbogen, so nennen die immer sich, ja, die da ein Kartell bilden, dass das, was die NPD will, mit diesen Parteien unter dem Verfassungsbogen nicht in Einklang sein kann, darüber sind sich diese Parteien mindestens aus zwei weiteren Gründen ganz gewiss. Die NPD tritt immerhin als Konkurrenz an. Das heißt, sie hat über sich selber das Urteil, unsere nationaldemokratischen Anliegen sind bei keiner dieser bürgerlichen Parteien beheimatet. Und sie tritt nicht nur als Konkurrenz an, sondern sie tritt zum Zweiten auch als eine sehr ärgerliche, praktische Opposition an, die Hartz-IV-Demonstrationen veranstaltet und die Unzufriedenheit der Opfer dieses Programms der Regierung wie der CDU, die Unzufriedenheit der Opfer ummünzt in einen Widerstand gegen die Republik und nicht in eine Stimme im Klingelbeutel der gerade anderen opponierenden Partei unter dem Verfassungsbogen, sodass man sich abwechselt. Das finden die Demokraten an der Macht unerträglich und deswegen machen sie, was sie am besten können. Abweichende Auffassungen werden nicht kritisiert, sondern kriminalisiert. Das sage ich nicht aus Mitleid mit der NPD, sondern um deutlich zu machen, was Demokraten an dieser Front alles im Gepäck haben, was NPDler erst noch anstreben. Eine folgende Äußerung traut sich ganz unbefangen ein führender Sozialdemokrat namens Müntefering in der Tagesschau zu sagen. Er wird gefragt, wie er zu den NPD-Wahlerfolgen in Sachsen und anderswo steht und was man dagegen tun kann. Und Müntefering antwortet: Verantwortlich für die Erfolge der NPD sind allein die Wähler. Niemand hat das Recht, aus Protest die Rechtsradikalen zu wählen. Das ist in jeder Hinsicht interessant. Zum ersten teilt der Mensch mit, dass man in einer Demokratie offenbar auch falsch wählen kann. Ich dachte, Freiheit der Wahl schließt immer ein, dass man wählt. Aber nein, man kann offenbar auch falsch wählen, sodass wir uns jetzt merken, den regierenden Demokraten kommt es nicht auf ein Ergebnis der Wahl an, sondern auf ein passendes Ergebnis. Ein passendes Ergebnis wäre nämlich das folgende. Man müsste die Unzufriedenheit, die ein Mensch empfindet, aufgrund der Verarmung durch dieses Agenda-Projekt, den Tätern gegenüber als Loyalität vortragen. Das wird verlangt. Ein Recht, diese Opposition zu wählen, hat man nicht. Und wer dann schon der SPD die Agenda 2010 übel nimmt, der muss dann eben die CDU wählen, der diese Agenda nicht weit genug geht. Das wäre richtig gewählt. Kann man dem Abhilfe schaffen? Man könnte natürlich an die Menschen ausgefüllte Wahlzettel aushändigen. Das hätte immerhin den Vorteil, dass man nicht falsch wählen kann. Hätte natürlich den Nachteil, dass man nicht wählen kann. Und weil auch die größten Demokraten Wähler nicht verbieten können, jedenfalls nicht, solange sie wählen lassen, erwägen sie das, was bei Wählern nicht geht, bei der Partei. Kann man nicht die Partei verbieten? Das ist der Punkt, mit dem Schily gleich in die ganze Debatte einsteigt. Ein Verbot dieser Partei ist angezeigt. Und wenn die Pfeifen beim Bundesverfassungsgericht sich nicht so dämlich angestellt hätten, wäre die Sache längst über die Bühne. So wird nicht gesagt, das geht vornehmer, aber gedacht schon. Dass diese Partei verboten gehört, wird in diesen Tagen begründet mit Verharmlosung, Verherrlichung der nationalsozialistischen Vergangenheit. Und damit will ich das letzte große Zerwürfnis zwischen Nationaldemokraten und Demokraten beleuchten, das nämlich auf dem Feld der Vergangenheitsbewältigung liegt. Denn das immerhin zeigen ja die Verbotsgründe. Die Demokraten fangen erst gar nicht an auf solchen Feldern wie, was sagen die über die Wirtschaft? Was haben die für Forderungen an einen souveränen Staat? Wollen die das Volk gegen Ausländer schützen? Auf diesen Feldern suchen die Demokraten gar nicht nach dem alles entscheidenden Zerwürfnis. Für die liegt das große Zerwürfnis auf dem Feld der Vergangenheitsbewältigung, wo die Neonazis an den falschen Orten mit den falschen Parolen das Ansehen Deutschlands in den Dreck zieht, und dafür sollen sie entweder verboten werden, fürs Erste jedenfalls werden Bannmeilen neu definiert, Aufmarschplätze verboten oder genehmigt, je nachdem. Dazu noch ein Wort. Vergangenheitsbewältigung, Holocaust-Denkmal, Brandenburger Tor. Staaten pflegen so eine ganz eigene Art von Gemütlichkeit. Die kennen zum Beispiel so etwas wie eine Pflege von Tradition und Denkmälern bei ihrer nationalen Mord- und Kriegskunst. Je größer die Leichenberge, die so ein Staat angerichtet hat im Krieg, umso gewaltiger werden die Siegessäulen. Die stehen gar nicht auf dem Standpunkt, dass man das besser versteckt. Die denken gar nicht, dass eine so große Menge an Opfern vielleicht den Staat, der sie verantwortet, in ein schlechtes Licht rückt. Ganz umgekehrt denken die, die Masse der Opfer beweist, wie ehrbar die Sache ist, für die gestorben wurde. Also bauen sie, je größer die Leichenberge sind, umso höhere Siegessäulen. Das ist überall so. Das ist auch in Deutschland so. Nur anders. Deutschland ist nämlich Kriegsverlierer gewesen. Und deswegen gibt es bei uns keine Siegessäulen. Also wenn man mal von der Völkerschlacht von Leipzig absieht. Sondern bei uns gibt es ein Holocaust-Denkmal. Eine irre Ansammlung von Stelen in Berlin gewaltigen Ausmaßes. Ein Holocaust-Denkmal, eine Holocaust-Gedenkstätte. Und diese Gedenkstätte, die steht für ein Prinzip deutscher nationaler Vergangenheitsbewältigung. Dieser Staat, der heutige demokratische, zelebriert, demonstriert Scham über die Verbrechen des Rechtsvorgängers, des Nationalsozialismus, und begründet auf dieser seiner Scham über die Schlechtigkeit des Vorgängers den Stolz auf sich und die Demokratie, weil man das durch die Demokratie überwunden hat. Ein etwas vertrackter Weg, aber gleichwohl ein Weg zum Nationalstolz. Die Scham über die Verbrechen der Vergangenheit ist der deutsche Weg, stolz auf das demokratische Hier und Jetzt zu sein, weil man das überwunden hat. Und es gelingt auch in Deutschland mittlerweile, diese Übung der Vergangenheitsbewältigung auf ein Denkmal zu konzentrieren, auf das Holocaust-Denkmal. Eigentlich waren 15 Jahre Faschismus nicht nur Judenermordung und Auschwitz. Da gab es schon auch viel Elend im eigenen Land und Kriege, die geführt worden sind, und Millionen von Russen, die geschlachtet wurden, und Engländern dazu. Alles, was an diesem faschistischen Programm politisch und national war, das ist von einer deutschen Vergangenheitsbewältigung aus dieser Vergangenheit abgetrennt worden. Na, dass die politischen Parteien, CDU und SPD, dann auch die NSDAP, unter Versailles gelitten haben, unter der Schmach der Teilung, das ist politischer Anstand, das kann man denen nicht verübeln. Das Volk eigentlich auch recht intakt wie immer, dienstbar und fleißig. Und wenn man das Volk fragt, nachdem so eine Unterrichtseinheit Vergangenheitsbewältigung hinter sich hat, wie war es denn damals bei Adolf? Dann kriegen die ihre Vergangenheitsbewältigung mit zwei Sätzen hin. Wir haben von nichts gewusst. Und Widerstand war nicht möglich. Dass der erste Satz den zweiten ausschließt, merken die gar nicht. Wer von nichts gewusst hat, braucht auch keinen Widerstand zu machen. Also auch nicht zu beteuern, dass er nicht ging. Aber die Parteien waren eigentlich, wenn man die ganze Sache so betrachtet, national gesonnen, wie man sich das eigentlich wünscht, und das Volk dienstbar und aufrecht. Allerdings, es gab in diesem Faschismus einen Irrläufer, einen Verrückten, den Gröfatz, Hitler. Ein Verrückter, eine Idee, die nahelegt, als hätten sie 15 Jahre Faschismus als Ein-Mann-Betrieb gemacht. Und dieser Verrückte hat ein gewaltiges Verbrechen initiiert, das ist das Verbrechen an den Juden, Auschwitz, als singuläre Tat. Diese Optik auf die Vergangenheit, alles politisch-programmatische, alles das, was ein nationales Verlangen und Begehren an dieser Politik war, auszublenden und das Verbrecherische in einem Verrückten anzusiedeln, Hitler, der den Judenmord begeht, Auschwitz, das wird unter Denkmalschutz gestellt. Dieser falsche Gedanke wird unter Denkmalschutz gestellt, richtig gesetzlich. Dieses eine Moment am Faschismus, über das, aber auch nur über das, ergießt der deutsche heutige Staat seine Scham, um Stolz zu entwickeln. Und deswegen, weil es für diese Funktion gewollt und gepflegt wird, wird es unter Denkmalschutz gestellt und gesetzlich geschützt. Die Auschwitz-Lüge, das zu leugnen, das ist ein Straftatbestand, das ist bei uns verboten. So, was einmal von den Siegern erzwungenes Ritual war, man schämt sich über die Vergangenheit, damit man als Deutscher wieder gerade in die Weltpolitik gucken kann. Das ist heutzutage von den größer und mächtiger gewordenen Deutschen eine selbstbewusst angewandte Technik. Die machen nicht mehr diese Prozedur, Scham über die Vergangenheit, um Stolz auf Deutschland zu gewinnen, um von allem abzuschwören, was irgendwie eine Ähnlichkeit zu militärischem Ausgreifen, machtpolitischer Begehrlichkeit hat, die mit Hitler zu tun hat. So war das ja ursprünglich mal gemeint. Die Scham über den Hitler sollte auch sagen, nie wieder wollen wir so etwas tun, anderen Nationen in die Suppe spucken und militärisch ausgreifen. Heutzutage ist dieses Ritual längst dazu fortentwickelt, dass die Scham über die Vergangenheit nicht mehr zur nationalen Beschränkung, sondern zur nationalen Entschränkung im Machtgebrauch genutzt wird. Man kann einfach heute sagen, wir hatten schon einmal KZs und dafür schäme ich mich. Und weil ich mich dafür geschämt habe, kann ich jetzt auf dem Balkan mit meinen Soldaten andere Leute umschießen. Denn weil ich mich geschämt habe, ist eines klar, die verwerflichen Absichten und Motive eines Hitlers sind bei den unsrigen Motiven nicht im Spiel, also sind sie geehrt und heilig. So hat Rühl und andere begründet, warum die deutsche Armee quasi berufen ist, nicht trotz ihrer Judenmorde und Kriege, sondern wegen derer auf dem Balkan unverdächtig nach dem Rechten zu schauen. Ein solches Ritual, das verstört Nationalisten von der NPD. Die entdecken nämlich an diesem Verfahren nicht ganz zu Unrecht einen Widerspruch. Die fragen sich nämlich, wie kann man denn stolz auf eine Nation sein, indem man sie ins schlechte Licht rückt? Das sagen sie auch in ihrem Programm, dass sie das furchtbar entzweit mit den Demokraten. Wir wehren uns gegen die moralische Selbstvernichtung unserer Nation durch die einseitige Schuldzuweisung zu Lasten Deutschlands. Wir fordern zum Schutz der Ehre des deutschen Volkes die Ächtung der Geschichtsklitterung zum Nachteil Deutschlands. Wir Deutschen sind kein Volk von Verbrechern. Die haben also den Widersinn entdeckt, dass, indem man die Nation in Gestalt ihres historischen Vorläufers schlecht macht, das hier und heute dieser Nation ehrt. Sie dagegen stehen auf dem Standpunkt, der Rechtsvorgänger war doch eigentlich in vielem ein Vorbild. Man muss ihn doch gar nicht ins schlechte Licht rücken. Bei Hitler gab es keine Arbeitslosen. Die Frauen konnten noch nach 10 auf sicheren Straßen wandeln. Es gab Autobahnen noch ganz ohne Mautdesaster. Es war nicht alles schlecht. Das fällt nach Chili unter Verherrlichung. Jetzt gab es ein Verbrechen. Auschwitz. Aber da sind NPDler schnell dabei zu zeigen, das war nicht wirklich singulär. Singulär steht für einzigartig. So schweinisch hat sich noch keiner auf der Welt aufgeführt, soll das Attribut sagen. Und die NPD meint, guckt euch doch nur weit genug um. Wie viel haben denn die Brigaden der Sowjetunion auf dem Kerbholz? Und am Ende gibt es sogar noch welche unter den NPD-Lern. Also das fällt unter Verharmlosung bei Chile, ja? Die anderen haben auch ihr Konto in Sachen Blutbad. Und am Ende gibt es noch welche in der NPD, die sehen die nationale Ehre durch den Judenmord, auf den andere zeigen, so unwiderruflich beschmutzt und unwiderleglich in ihren Augen, dass sie, um dem Angriff den Wind aus den Segeln zu nehmen, das Faktum leugnen und sagen, das gab es nicht. Das ist der Straftatbestand, dessen gegen die NPD rangekriegt wird, die Leugnung. Das ist das Zerwürfnis zwischen Demokraten und Nationaldemokraten. Wie entwickelt man Stolz auf die Nation? Und das Interessante ist, dass dieses Zerwürfnis umso heftiger wird, je ähnlicher sich die beiden Seiten werden. Neulich, ihr guckt doch auch fern, gab es einen Gedenktag Dresden. In Dresden haben die Engländer gegen Kriegsende mächtig zugehauen und ein Flächenbombardement hingelegt. Die haben die Stadt kurz und klein gehauen und ich weiß nicht wie viele hunderttausend Leute tot gemacht. Der Gedenktag Dresden wurde nicht von der NPD initiiert. Das war eine Idee der großen arrivierten demokratischen Parteien. Die haben den Menschen Kerzen in die Hand gedrückt und die haben der Opfer von Dresden gedacht. Das Interessante an diesem Ritual ist, Deutschland steigt damit vom ewig Beklagten zum Ankläger auf und sagt, wir zeigen jetzt einmal auf Dresden und das ist die Schuld Englands, mit der müsst ihr leben. Wir lassen das Verfahren, die deutsche Schuld immerfort vor uns herzutragen. Hinter uns, mit unserer gewachsenen Verantwortung und Anerkennung in der Weltpolitik, sind wir befugt, einmal die Schuld der anderen zu präsentieren. England. Das ist eine Steilvorlage für die NPD. Genau unsere Richtung haben die gesagt und sind massenhaft auf diesen Gedenktag gelaufen. Allerdings mit einer kleinen Verlängerung und damit war auch schon wieder die Harmonie gestört. Während alle ein Plakat in der Hand hatten, auf dem stand Bomben, Terror oder so ähnlich, hat die NPD ein Plakat getragen, da stand drauf Bomben Holocaust. Und damit wollte sie sagen, das Verbrechen der Engländer, das der amtierende demokratische Staat anklagt, verdient in Wirklichkeit eine viel größere Anklage, als sie da gegeben wird. Man muss nämlich zu diesem Bombardement sagen, es kommt in seiner Wucht und Strafwürdigkeit mindestens einem Holocaust gleich, wie wir ihn an den Juden begangen haben sollen. Und an dem Gedanken interessiert sie nur eines, dass beim Aufrechnen der Schuld mindestens Gleichstand herrscht und die Deutschen aus ihrem Hintertreffen herausgeraten und die anderen als mindestens ebenso wüste Schuldige an den Pranger gestellt werden können. Und da merkt man, dass noch in der letzten Zurückweisung der NPD, das gehört sich nicht, weil das mit dem Holocaust ist bei uns unter Denkmalschutz gestellt für die nationale Vergangenheitsbewältigung. Dass noch in der letzten Zurückweisung der NPD die Identität der Maßstäbe zwischen Demokraten und Nationaldemokraten den Stoff des Streits macht. Die streiten sich nur um die Frage, wie wird die nationale Ehre und der nationale Stolz besser gepflegt? So oder anders? Insofern wollte ich heute Abend keine Lanze für die in der Öffentlichkeit in Umlauf gesetzte Vorstellung bieten. NPDler sind nicht demokratisch. Es ist viel schlimmer. Die NPD saugt ihren Nektar aus dem Nährboden, den die Demokratie selber stiftet. Und insofern schließe ich in meine Kritik beide Seiten ein. Die Nationaldemokraten, gerade so wie die Demokraten, die mit ihrer Feier des nationalen Gedankens und der Ehre der Nation die Leute, die in dieser Nation ansprechen, als Dienstleister und Ressource. Und insofern, wenn man sich schon zu einer Kritik bekennt, hat sie beiden Seiten zu gelten.
Ich habe noch eine Frage, und zwar ist mir bekannt aus dem Fernsehen oder aus der Zeitung, dass es in, wo war die letzte Regionalwahl, in vorletzten Brandenburg, glaube ich, oder in Thüringen, da haben wir demokratische Parteien NPDler mitgewählt, in Gremien oder so etwas. Und in Berlin hat es einen CDU-Politiker gegeben, der gesagt hat, er würde gar nicht wissen, warum er die NPD nicht wählen solle denn, oder kritisieren solle, denn die habe ja durchaus Positionen, die er auch teilen würde. Jetzt ist mir auch recht klar geworden, worin die Ähnlichkeit mancher Positionen besteht. Aber du hast ja auch gleichzeitig ausgeführt, dass die demokratischen Parteien sehr viel Wert darauf legen, immer zu sagen, diese Partei gehört eigentlich ausgeschlossen, verboten, darf nicht gewählt werden. Wie kommt es dann, dass Politiker, bei der einen war ja noch im Geheimen, das Kreuz gemacht haben, hier aber öffentlich ein demokratischer Politiker begründet, dass er gar keine Differenz oder gar keine, weiß ich jetzt nicht, keine Differenz kennen will. Also warum dieses öffentliche Bekenntnis zu einer Identität?
Zum einen kooperieren die ja schon auf regionaler Ebene. Also da in den Parlamenten in Sachsen und anderswo, in Kommunalparlamenten sitzen die ja auch, kooperieren NPDler bereits mit CDUlern. Da machen sie Kommunalpolitik und da heißt das Urteil genauso, wie du es zusammenfasst. Wenn CDUler oder SPDler mit denen zusammen Politik betreiben, wissen sie gar nicht, warum man sich mit denen nicht vertragen können soll. Das ist auch soweit kein Wunder. Nach der anderen Seite hin würde ich mal die Bemerkung, die du zitierst, ob man auch im großen Maßstab auf Bundesebene mit so einer Partei irgendwie koalieren könnte, für Überlegungen für den Tag danach halten. Entweder man verbietet sie jetzt, wo sie noch klein sind und die Sache ist ausgestanden. Oder sie wachsen sich doch zu einer Partei aus, wie man sie in Österreich von Haider mal kannte. Und dann wissen Demokraten auch nicht mehr, ob sie auf ihr Projekt verzichten sollen oder es nicht unter Rückgriff auf eine Partei durchsetzen wollen, mit der es sehr viele Anknüpfungspunkte gibt. Also ich sehe jedenfalls den Dissens einerseits, aber auch andererseits Anknüpfungspunkte, warum eine bürgerliche Partei mit so einem Projekt in denen immer einen Hebel sieht, den man benutzen kann, wenn man sie vorher nicht ausgemerzt hat.
Es klingt sehr primitiv und ohne Hoffnung. Und das hoffe ich, dass das Ding die Wahrheit ist. Sehen Sie denn so, dass es ohne Hoffnung ist? Weil das ist, was mir übergegangen ist.
Ich wollte mich heute Abend gar nicht zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit entscheiden. Und das kommt daher, dass ich eigentlich in politischen Dingen von Hoffnung gar nichts halte. Weil ein Mensch, der hofft, der hat ja über sich beschlossen, dass das, was er im Laufe der Welt geändert haben möchte, keine Sache ist, für die er antritt und eintritt. Wer hofft, der setzt auf andere, die Geschicke ändern mögen. Insofern kann ich an einen alten Satz aus unseren Broschüren erinnern, der immer missverstanden worden ist, aber je öfter er missverstanden wurde, umso lieber wurde er mir. Hoffnungslosigkeit ist eine Kampfperspektive. Da muss man schon auf sich setzen, nicht auf andere, schon gar nicht auf andere, die das, was man selber denkt und will, gar nicht teilen. Insofern, um das Ganze persönlich ausklingen zu lassen, bin ich ganz hoffnungsvoll, wenn die Menschen, die ich heute Abend angesprochen habe, mit mir dieses Gedankengut wenigstens im Großen und Ganzen teilen und für dasselbe eintreten.
Ja, Hoffnungslosigkeit ist etwas, das auch die politische Partei Erle nutzt, um eine bestimmte Stimmung zu erregen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sehen das als Werbung für etwas, aber auch die Realität angucken und etwas tun.
Ich glaube, jetzt haben wir doch eine Meinungsverschiedenheit. Das ist ja nicht schlimm, dafür ist ja eigentlich der Abend gedacht, dass man sich über unterschiedliche Auffassungen unterhält. Du hast gemeint, oder sie, egal, Hoffnungslosigkeit sei schlecht, weil, und so habe ich das jetzt aufgefasst, Hoffnungslosigkeit dazu führt, dass man die Rechten wählt. Habe ich das richtig verstanden? Dass hoffnungslose Menschen, die ins soziale Abseits geraten, deswegen Zuflucht bei den Rechten suchen. War das so gemeint?
Nein.
Okay, dann ziehe ich das zurück.
Manchmal muss ich verdauen.
Ja, ich verstehe.
Ja. Sie sprechen sehr viele Themen, sehr reichvoll.
Hab jetzt Ihren Gedanken nicht erwischt. Ich will aber den, den ich gerade genannt habe, trotzdem nochmal kommentieren, weil er ist ja sehr verbreitet. Es gibt diese verbreitete Auffassung, dass Menschen, die wegen ihres sozialen Abstiegs irgendwann in Hoffnungslosigkeit münden, die Rechten als Ausweg suchen. Solche Kommentare findet man täglich in den Zeitungen. Zum Ersten halte ich diesen Satz für sachlich falsch und zum Zweiten das Interesse, aus dem er geboren wurde, für gemein. Sachlich falsch ist der Gedanke aus folgendem Grund. Die Menschen, die NPD gewählt haben, die haben das nicht getan, weil ihnen etwas fehlt, Hoffnung, sondern sie haben das getan, weil sie etwas hatten, nämlich die Vorstellung, die Nationaldemokraten sind genau die staatliche Kraft, die es braucht, damit es mit Deutschland aufwärts geht, die Ausländer abgeschoben werden, die Überfremdung aufhört. Denen fehlte nichts, sondern sie haben genau die nationalistische Deutung der Lage im Kopf, die ich vorhin versucht habe zu skizzieren, und deswegen sind sie für die NPD. Das ist das sachlich Falsche an der Behauptung. Hoffnungslosigkeit führt dazu, NPD zu wählen. Nun zu dem gemeinen Interesse, aus dem der Satz geboren wird. Die Demokraten, die den mit Vorliebe aufschreiben, diesen Satz, die haben das Interesse, dass so schlecht es einem Menschen auch geht, wenn er einen schäbigen Lohn bezieht oder ein mieses Arbeitslosengeld 2 bekommt. Solange er hoffnungsvoll ist, ist er ein Mensch, der auf die etablierten Wege des bürgerlichen Lebens, auf die Parteien, die man bei uns zur Wahl angeboten bekommt, wenn man etwas verändern möchte, auf die berufliche Welt, in der man seinen Aufstieg sucht, die auf die etablierten Kräfte weiterhin vertraut und hofft, dass gerade die Instanzen Besserung bringen, die ihm soeben sein schlechtes Los eingebrockt haben. Es ist eine Weise, wie man die Unzufriedenheit mit den Taten von Regierung und Wirtschaft in Loyalität mit den Tätern ummünzen möchte. Das ist die Gemeinheit dieser Idee.
Du hast am Anfang ausgeführt, ich fange das mal vor, dass die NPD Bilder für die sozial Schwachen oder für die Deutschen, die mit Lohnarbeit über die Runden kommen müssen, Wohltaten ankündigt, noch für das Kapital, sondern dass es darum geht, den Staat zu stärken. Im letzten Spiegel, aktuellen Spiegel, sind etliche sozialpolitische Maßnahmen aufgeführt, die jetzt zur Disposition stehen. Zum Beispiel das Ehegattensplitting aus irgendwelchen Arbeitszeitordnungen. Ich kriege das noch nicht zusammen. Ja, das bringt alles zusammen. Da hat es eine Sozialpolitik gegeben, von der der Spiegel sagt, die Deutschen haben also von dem Krieg anfangs nicht so viel mitgekriegt, weil sie waren da irgendwie gut abgefedert. Das Ganze wurde über Kredite, also die Kriegsvorbereitung wurde mit Kredite finanziert und es war das Ziel, dass hinterher die Besiegten für die Wohltaten, die also da auf Kredit finanziert wurden, zahlen sollen.
Wie genau ist jetzt deine Frage?
Ja, ausgehend davon, dass du gesagt hast, es geht den Rechten darum, also nicht darum, Wohltaten anzukündigen, sondern die Wohltat für den Arbeiter ist, dass er in Dienst genommen wird. Das konfrontiert mit der Aussage über die
über die Geschichte, über den geschichtlichen Faschismus, dass es da also Sozialpolitik gegeben hat, die tatsächlich zu einem Stand, zu einer Steigerung des Lebensstandards geführt hat.
Den deutschen Arbeiter jetzt nicht besser kriegen oder so, sondern das waren Nationalisten, die wollten ihre Nation voranbringen, wollten aufrüsten, wollten ihre Macht vergrößern und ihren Reichtum.
Also das Soziale damals, das hatte einen Maßstab. Und der Maßstab war sehr klar ausgesprochen, dass man Soldaten haben wollte für die Front, dass man Soldaten haben wollte in der Fabrik, Arbeitssoldaten eben, und dass die Sozialpolitik darin ihren Maßstab genommen hat, die deutsche Familie zu stärken. Insofern sind da auch gewisse Leistungen da gewesen, damit es einer deutschen Mutter möglich war, 5 Kinder erst zu werfen und dann auch in irgendeiner Art und Weise großbeziehen musste, damit Material an allen Punkten in ausreichendem Maßstab zur Verfügung stand. Insofern war natürlich der Nationalsozialismus sozial, und zwar genau in diesem Sinne. Das zu bestreiten wäre ein totaler Fehler, weil das würde das nationale Programm tatsächlich den Aufbruch durchstreichen wollen.
Die Frage ist auch gar nicht so richtig gestellt. Machen NPDler, wir müssen ja nicht jetzt über den Faschismus von damals reden, haben die soziale Maßnahmen im Programm oder nicht? Die Frage ist, welchem Zweck diese sozialen Maßnahmen dienen. Davon haben sie sehr viel in ihrem Programm. Beim Ehegattensplitting fällt Blatt noch drunter. Sie fordern zum Beispiel, dass es erstens sowieso ein erhöhtes Kindergeld gibt. Sie fordern, dass Mütter ein Muttergeld bekommen. Die Familien müssen gefördert werden. Ja, man ist gewohnt heutzutage dazu zu sagen, das ist eine soziale Maßnahme. Und man denkt für gewöhnlich dabei, der Staat anerkennt, dass es in seiner kapitalistischen Wirtschaft notwendig minder bemittelte Menschen gibt, die kommen mit ihrem Geld in der Familie nicht aus und kriegen einen Zuschuss. Aber der Zweck des Zuschusses ist so etwas wie den Nachwuchs des Volkes zu fördern. Da ist nicht der Geldmangel des Individuums das Störende, sondern seine Wirkung, dass deswegen womöglich die Nachwuchsproduktion versiegt. Das ist sogar ein Gesichtspunkt, der im heutigen demokratischen Staat Gewicht hat. Es gibt nämlich für all diese Maßnahmen ja auch eine gegenläufige Kalkulation, dass alles das, was an sozialen Unterstützungen gewährt wird, für Leute, die nicht mehr von Arbeit leben können, weil sie arbeitslos sind, für welche, die von ihrer Rente nicht leben können, weil sie zu gering ist. Es gibt einen konträren Gesichtspunkt, der sagt, alle diese sozialen Transferleistungen sind Kosten, die in Gestalt der Lohnnebenkosten die kapitalistischen Unternehmen belasten, also muss man die kleinschreiben. Diesen Gesichtspunkt gibt es. Aber es gibt auch in diesem heutigen hiesigen Staat einen Gesichtspunkt, einen Posten von diesem Einwand freizustellen. Das ist die Frau und das Kinderkriegen. Die haben sich zum Beispiel mit Händen und Klauen dagegen gewehrt, dass bei ihrer Reform des Gesundheitswesens, wo sie sehr viel auf die Schultern der Arbeiter abgewälzt haben, die müssen jetzt allein das Krankengeld finanzieren. Sie haben sehr darauf bestanden, dass das Mutterschaftsgeld unangetastet bleibt. Und da haben sie keinen sozialen Gesichtspunkt, außer er hat diesen nationalen Inhalt. Die Rohstoffproduktion des eigenen Volks in Gestalt von Kindern soll nicht erlahmen.
Was für eine Fußnote. Ausgerechnet von dem sächsischen Ministerpräsidenten, der sich am meisten über den Begriff Bombenholocaust aufgeregt hat. Also 14 Tage vor der Gedenkfeier der Opfer für Dresden in der Öffentlichkeit einen Vorschlag unterbreitet, der auch gar nicht ganz neu ist, der in diese Richtung geht, nämlich ein Familienwahlrecht. Familienwahlrecht heißt nichts anderes als Familien mit mehr Kinder kriegen mehr Stimmen. Das mal ein bisschen respektierlich ausdrücken darf, dann heißt das, das ist ganz klar die Botschaft ans Volk, Kinder kriegen für Deutschland, und dann wird man mit dem Zusatz Wahlprivileg, zwei Stimmen, wird es auch noch honoriert. Das ist so eine Art von modernem demokratischem Mutterkreuz. Nichts anderes. Ausgerechnet von dem Herrn Milbrat, der sich am meisten übergeworfen wurde. Nochmal zu dem ersten Beitrag der Sache. Man muss sich wirklich mal, das ist ja eine der Quintessenzen dieses Vortrags gewesen, man muss sich mal von der typisch deutschen, aus der deutschen Vergangenheitsbewältigung resultierende, in jedem Sozial- und Geschichtsbuch dick unterstrichenen Standpunkt verabschieden. Demokratie und Faschismus seien Gegensätze. Das ist eine deutsche Sichtweise, die es sonst auf der Welt einfach gar nicht gibt. Deswegen kann man den von dir zitierten CDU-Politiker durchaus auch mal andersrum, das ergänzend zu dem, was du gesagt hast, auch so betrachten. Entweder gibt es zu der NPD in der Politik den Standpunkt, die gehören sich nicht, dann wird die Verbotsdebatte eingeleitet. Oder sie sagen, auf kommunaler Ebene fressen die Kreide. Und deswegen können wir mit denen zusammenarbeiten. Das Argument, die fressen Kreide, ist nichts anderes als das Eingeständnis, wir können in den Positionen der NPD eigentlich nichts anderes erkennen als das, was wir selbst in Sachen Sozialpolitik, in Sachen Familienpolitik, in Sachen Ausländerpolitik und so weiter wollen. Und der von dir zitierte CDU-Politiker, den kann man auch so auflösen, dass er eigentlich ein fleischgewordenes Plädoyer für jene Sorte Normalität ist, die es in Italien und in anderen europäischen Ländern schon längst gibt, wo ein Herr Fini, ein in der Wolle gestrickter Nationaldemokrat italienischer Provenienz, mit in der Regierung sitzt. Auch so kann man das mal auflösen. Aber wie gesagt, dazu muss man sich wirklich von der deutschen, aus der Vergangenheitsbewältigung resultierenden absurden Theorie, Demokratie sei das Bollwerk gegen Faschismus, sei der Gegensatz zum Faschismus befreien.
Das ist zu spüren, wenn man mal versucht, den wenigen Versuchen hinterherzusteigen, die sich um eine ernstliche Kritik der NPD bemühen. Also ich habe ja am Anfang die Behauptung aufgestellt, der Aufruf zur geistigen Auseinandersetzung ist bereits die Auseinandersetzung. Stimmt auch. Und dann habe ich gedacht, für diesen Abend muss ich mich aber mühen und alle, wie sagt man heute, Medien sichten und gucken, was gegen die NPD aufgefahren wird. Das Hauptmedium war nichts, Internet, bin ich auf die Printmedien zurückgekommen. Und da gibt es doch einen Ort in Deutschland, da wird ernst gemacht mit der Kritik der NPD. Eine ganze Seite in der Süddeutschen, Training für den täglichen Kleinkrieg, handelt von Zittau und dem Kampf der Zittauer gegen die Ideologie der NPD. Da gibt es jetzt Leute, die probieren es. Sag mal zwei, drei Lesefrüchte, an denen sich ablesen lässt, wie sehr das wahr ist, dass die Demokraten unter dem Problem ihrer Ununterscheidbarkeit von ihrem Gegenüber leiden und ihre Gewissheit des Zerwürfnisses einzig daher beziehen, dass die in der anderen Partei sind. Da gibt es einen Jugendheimsleiter in Zittau. Der ist mit solchen Jugendlichen, die der NPD nahestehen oder drinstehen, konfrontiert. Und er hat sich vorgenommen, sie zu kritisieren und seine erste Strategie heißt verunsichern. Ihr sagt, nur deutsche Produkte, aber ihr fahrt einen Fiat. Ihr sagt, Ordnung muss sein und dann schwänzt ihr die Schule. So geht das los, das hat noch was Unentschiedenes, ja? Der Mann sagt seinem Gegenüber, du weichst selber von einem Maßstab ab, den du propagierst. Du forderst deutsche Produkte, aber fährst ein italienisches. Du bist für Ordnung, aber verstößt dagegen. Ja, das mag den Jungen verunsichern, aber worin eigentlich? Hat der Mann jetzt die Abweichung kritisiert oder den Maßstab? Er hat die Abweichung kritisiert. Das hält er für inkonsequent. Aber das heißt doch für das Gegenüber, ja stimmt, der Maßstab ist in Ordnung und ich darf nicht von ihm abweichen. Dann ist die Abweichung des Übel, nicht der Maßstab. Der Mann hat mit geschulten NPD-Lern zu tun, die haben ihm eine Diskussion aufgehängt. Und da seufzt er als Ergebnis der Diskussion, ja, wie erklärt man jetzt die Chancen der Globalisierung, wenn die Deutsche Bank gerade 6.000 Arbeitsplätze abbaut? Was hat man für Argumente, wenn die NPD fordert, dass Konzerne, die Millionen an Steuergeldern erhalten haben, erst die Subventionen zurückzahlen müssen, wenn sie ins Ausland gehen? Das hört sich doch gut an. Jetzt ist er selber schon dabei, dass er sagt, die patriotischen Maßstäbe, die sind doch gut. Und auf diesem Standpunkt muss auch die Moderatorin gestanden sein, die nach der Sachsenwahl den NPDler, den Wahlsieger, im Studio abgemeiert hat. Da kommt ein strahlender Wahlsieger mit einem 10%-Ergebnis und der hält eine Rede über Arbeitsplätze und sonst was. Und diese Frau ist völlig erschüttert und innerviert, weil sie diesen Menschen als Neonazi schlecht machen will. Und weil sie in seiner Rede und auch in seinem Äußeren keinen Anhaltspunkt findet, sagt sie zu ihm, wann sagen Sie endlich selbst Ihren Wählern, dass Sie ein Neonazi sind? Wenn sie nicht das Eingeständnis von ihm selber hat, fehlt ihr das Beweiskräftige für ihre Bezichtigung. Und das ist auch gar nicht verwunderlich, jetzt komme ich zu meinem Jugendheimsleiter aus Zittau zurück, der sich gedacht hat, wenn das schon so überzeugend klingt, was die sagen, aber wenn sie es für die falsche Partei sagen, dann kann man doch vielleicht dasselbe anders organisieren. Da ist er auf folgende Idee gekommen. Die Jungen, sagt er, wollen ihre Heimat lieben, die wollen die Guten sein, die wollen ihre Kräfte messen. Und etwas leiser, formuliert der SZ-Autor, die wollen auch mal Uniform tragen. Er hat sich überlegt, der Jugendheimsleiter, dass es gar nichts Schlechtes ist, was die Jungen zum Extremismus treibt. Deswegen hat er die Freiwillige Feuerwehr gefragt. Richtig groß mit Polizei und Bundesstaffel hat der Ortsverein der Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks Pirna das Jugendcamp aufgezogen. 19 neue machen jetzt mit. Da sind sie wenigstens von der Straße weg, können sich zugehörig fühlen, auch Uniform tragen, aber ohne rechtes Gedankengut. Ja, das ist der Standpunkt. Bevor die Rechten den Rechtsradikalismus machen, machen wir ihn lieber selber.
Es gibt bei den Neonazis natürlich auch Debatten über den deutschen Faschismus. Und dann gibt es Fraktionen und es gibt richtige intellektuelle Zeitungen auch. Und da kann man inzwischen Positionen lesen, die heißen, der Antisemitismus war der größte Fehler Hitlers. Gibt's. Warum war der Antisemitismus der größte Fehler Hitlers? Was hätte man mit den umgebrachten Juden nicht alles machen können? In die Rüstungsfabriken hätte man sie stecken können. An die Front hätte man sie schicken können. Und sei es auch nur zum Minen wegräumen. Was wäre uns erspart geblieben, wenn die Logistik zur Ostfront frei und nicht ständig mit den mit den Eisenbahnen voll mit Juden verstopft gewesen wäre? Und so weiter. Im Übrigen sind das Positionen, die seit Jahren schon in seriöser deutscher Geschichtsforschung gleichermaßen zu lesen sind und die im Prinzip darauf hinauslaufen, dass diese Abteilung innerhalb der Neonazis sagt, ja, was der Schindler damals mit den Juden gemacht hat. Der hat sie in seine Fabrik geholt und hat sie so lange arbeiten lassen, dass sie im Prinzip sich auch nicht mehr unterschieden haben von denjenigen, die nebenan im KZ waren. Das wäre auch die Methode gewesen. dazu eine Fußnote, zur Fußnote eine Fußnote. An dem wunderbaren Schindler-Beispiel kann man übrigens auch noch ablesen, zu was es eigentlich Kapitalismus bringt, wenn er mal in der Kriegswirtschaft ein bisschen auf die sozialstaatliche Sorge um dauerhafte Benutzung von Arbeitskraft verzichtet.
Bevor ich es vergesse, die nächste Veranstaltung hier in diesem Saal ist am 7. April. Hier vorne gibt es so einen kleinen Terminkalender, den man gleich mitnehmen kann. Gut, wenn es nichts mehr gibt, machen wir Schluss. Nehmt bitte eure Flaschen mit und helft etwas beim Aufräumen der Stühle.
Und denkt an die Spendendose, ne?
Ja, und die Spendendose steht hier vorne. Thank you.